Hallo und herzlich willkommen bei DocsDigital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du, dass Sie hier zuschauen und zuhören. Heute bei mir zu Gast ist der Herr Dr. Tobias Gantner.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Tobias.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Lieber Tobias, viele kennen dich garantiert, aber sicherlich nicht alle Kolleginnen und Kollegen oder Experten. Wer bist du? Was machst du?
Oh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Tobias Gantner ist mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Healthcare Futures GmbH. Ich bin vom Hintergrund Arzt. Ich habe mal Chirurgie gemacht mit Spezialisierung auf Transplantationschirurgie. Bin aus diversen Gründen dann vor über mittlerweile 20 Jahren aus der Medizin ausgestiegen. Es ist echt schon eine Zeit her. Fühle mich aber immer noch sehr verbunden mit der operativen, der tätigen Medizin. Bin also jetzt nicht irgendwie ein Stubengelehrter geworden, der erzählt, wie es draußen sein sollte, müsste und der dann immer wieder überrascht ist, dass es so nicht ist. Sondern ich habe erst in der Industrie gearbeitet bei Medtech- und Pharmaunternehmen. Und bin dann vor 10 Jahren auf die Idee gekommen, ich mache mein eigenes Unternehmen auf. Das sind die Healthcare Futurists. Und ich habe immer gedacht, es gibt so viel ungenutztes Potenzial an klugen Gedanken, kreativen Menschen da draußen. Die brauchen auch irgendwie eine Plattform, um miteinander arbeiten zu können. Und das wollte ich mit den Healthcare Futurists immer machen. Und wir haben spannende Projekte gemacht zum Thema 3D-Druck von Medikamenten, Einsatz von künstlicher Intelligenz im Pharma Market Access, Telemedizin, also Versorgung. Wir haben die ohne Arztpraxis aufgesetzt und jetzt gerade ein neues Produkt gestartet zum Thema Autobiografiearbeit, KI gestützt, wo wir jetzt auch den Versorgungsforschung schon Daten auswerten. Und ich habe immer so diesen Blick auf Arzt-Patient-Beziehung, was passiert da in diesem Continuum of Care und biete mit den Healthcare Futures so eine Plattform an für Menschen, die Lust haben, einfach mal innovative Dinge zu machen, schauen wollen, wie funktioniert das da draußen eigentlich und ja, wir haben mehrere Startups gegründet und sind halt in diesem Bereich unterwegs. Ja, und ich habe jetzt auch das Glück, die Freude, dass ich berufen worden bin auf eine Professur für digitale Gesundheit und Innovation. An einer Hochschule, die für Gesundheit und Soziale steht, also wo es auch um das Thema Medizin, Ethik, Haltung geht. Und das finde ich spannend, weil wir doch in einer Zeit leben, wo es einige gibt, die sagen, wir machen, was möglich ist. Und die anderen sagen, Moment mal, lass uns mal schauen, wollen wir das eigentlich alles? Und ich glaube, diesen Diskurs müssen wir auch führen, neben aller Technologiebegeisterung, zu der ich natürlich auch sehr stark neige.
Wow, erstmal Hut ab, wahnsinnig viel und besonders, dass du das schon vor 20 Jahren gemacht hast. Das heißt, du bist ein Mensch, der genauso wie ich immer gerne ganz vorne ist und guckt, okay, was ist möglich, wohin geht die Reise? Manchmal ist das irgendwie ganz schön und das ist total spannend, aber manchmal kann das, glaube ich, auch ganz schön frustrierend sein, wenn man irgendwie 10 Schritte weiter ist und dann sozusagen im Ist-Zustand hier zurückguckt. Wie hältst du das aus? Also, weil manchmal ist es ja so, dass der Bedarf, du erkennst den Bedarf, aber ein Großteil der Bevölkerung oder auch der Ärzteschaft, ne, ich versuche ja immer hier sehr praxisnah zu bleiben, hat ihn noch gar nicht erkannt. Und ich habe das Modell, was ich immer gerne so dabei aufführe, ist so ein 4-Stufen-Modell des Bewusstseins. Also erstmal der unbewussten Inkompetenz, der bewussten Inkompetenz, der bewussten Inkompetenz und der bewussten Kompetenz. So. Und also diese 4 Stufen sehe ich. Und du bist wahrscheinlich immer ganz oben auf der Stufe der bewussten Kompetenz. Da sind aber viele andere noch nicht. Wie gehst du mit diesem Gap um und wie kriegst du die anderen Menschen mit, dir da zu folgen? Weil wenn ich dich, also deswegen finde ich es total spannend, jetzt mit dir so wirklich in Projekte reinzugehen. Was bedeutet das eigentlich, was du da machst? Und wie kriegst du, wie setzt du die Dinge um, auch mit den Kollegen und Kollegen oder auch mit anderen Stakeholdern?
Ja, das ist ja eine Lebensfrage, die mich umtreibt. Also wohin hat mich das Universum platziert? Ja, warum, um Gottes Willen, bin ich nicht einfach in der Chirurgie, also einfach in Anführungszeichen, in der Chirurgie geblieben, mein Ding gemacht, wäre jetzt vielleicht leitender Oberarzt oder sonst irgendwas, hätte eine Praxis. Keine Ahnung, warum muss ich diesen schweren, steilen, steinigen, harten Weg gehen? Das ist, glaube ich, damit haben wir, glaube ich, alle zu tun, dass wir sozusagen unsere persönliche Vita integrieren in das, was wir sind und was wir für Glaubenssätze mitbekommen. bekommen haben. Und es gibt ja häufig einen Grund, weshalb Menschen Medizin studiert haben. Das ist ja nicht nur, dass sie plötzlich ein sehr gutes Abi hatten und dann irgendwie alle gesagt haben, du musst Medizin studieren, das wäre ja Verschwendung. Sondern da hat es ja auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis mit bei, dass man das macht, dass man sagt, das ist ein krisensicherer Beruf und da kann ich mich gut aufhalten und da werde ich was. Ja, oder ich komme aus Bayern, da hat man immer gesagt, mach was Gescheites, und Medizin firmierte unter den ist was Gescheites Fächern. Und für mich war das auch eine Herausforderung, da rauszugehen. Ich habe das auch erstmal versucht, akademisch zu kompensieren, indem ich dann noch Gesundheitsökonomie studiert habe in Bayreuth und Jura in Münster, weil ich gedacht habe, ich habe immerhin dann genug akademische Ausbildung.
Irgendwas wird schon werden.
Genau. Irgendwas wird dann schon, wie bei so einem Schleppnetz, ja, irgendwas werde ich schon einfallen. Ja. Aber ich glaube, so funktioniert das Leben nicht, sondern man hat bestimmte Aufgaben, Talente und wird immer wieder damit konfrontiert, ja, dass man da jetzt hin muss. Und mein Thema war immer die Kreativität, die Interdisziplinarität, die Dinge zusammenzubringen, immer dieses, warum reden die denn nicht miteinander? Die reden doch über dasselbe, ja, die reden aber nur unterschiedliche Sprachen, aber die müssen doch miteinander reden, ja. Wenn Ärzte in Industrie arbeiten, muss ich auch mal übersetzen dann zwischen Industrie und Arzt, ja, und Arztindustrie. Ja. Ihr wollt schon dasselbe, ja, so, oder Ähnliches. Und ich glaube, ja, das ist eine Lebensaufgabe und ich bin vielleicht irgendwie dahingestellt worden, dass ich manchmal Brücken sehe, Verbindungen sehe, ja, aus diesem Land der Linearität, in dem wir unsere SOPs haben, unsere Leitlinien und Behandlungspfade, in so ein Land der ich sage mal Frontier, ja, also wo man so Dinge entdecken kann, hinter jedem Busch, hinter jeder Abzweigung wartet was anderes. Es ist spannend, man muss da drauf vorbereitet sein. Und das bringe ich auch unter dem Thema Future Skills zusammen. Ja, natürlich habe ich so diesen Anteil in mir, der sagt, ach, wie schön wäre das, wenn ich irgendwie Beamter wäre. Ja, und 9 bis 5, und ich weiß ganz genau, dann sagt meine Frau mir, wenn du das machen würdest, würde sie wahrscheinlich irgendwie verrückt werden nach 2 Wochen. Und deswegen brauche ich immer wieder dieses Kreative. Und dann habe ich mir halt versucht, mit den Healthcare Futurists wirklich genau das zu schaffen, was dem entspricht, was mir entspricht gewissermaßen. Und ich wollte immer was verändern, einen Unterschied machen. Nicht nur, das nur ist in Anführungszeichen, ist nicht wertend gemeint, ein Paper geschrieben haben und dann gesagt, ja, das ist gut, jetzt habe ich ein Paper und irgendwie Impact noch gesammelt, sondern ich wollte was verändern, ja. Dieses Thema 3D-Druck von Medikamenten kam zum Beispiel daher, dass ich in der Klinik häufig erlebt habe, also in der Notaufnahme beispielsweise kamen Menschen rein, die hatten ein Packen an Medikamenten dabei, die waren schon entblistert zum Teil oder die Blister waren verblichen, man konnte nicht mehr lesen, was ist denn das eigentlich? Die Frau hat irgendwie gesagt, ja, der nimmt was fürs Herz und das ist, glaube ich, für die Niere oder so. Wir hatten da großes Raten und dann habe ich da gesundheitsökonomisch so ein bisschen rumgeforscht und habe gesehen, wow, offenbar werden 2/3 der Medikamente gar nicht so genommen, wie sie verschrieben werden. Das heißt, wir als Ärztinnen und Ärzte, wir tun irgendwas nach bestem Wissen. Die Patienten bekommen das auch, aber sie halten sich irgendwie nicht dran, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil sie irgendwelche Nebenwirkungen haben, die sie irgendwie blöd finden und über die sie nicht informiert worden sind, weil sie denken, ja, vielleicht hat der Arzt doch nicht recht. Also das sei ja alles so, wie es ist, ne? Und ich habe immer gedacht, wie kriegen wir das denn hin, Medikamente aufzuräumen? Ja, dass die Leute also zu Hause Ordnung für ihre Medikamente haben. Und das kennt ja jeder selber, wenn man da zu Hause in diese Schachtel oder in den Korb oder was auch immer reinguckt, wo die Medikamente drin liegen, herrscht da meistens große Unordnung. Es guckt nicht aus wie im Apothekerschrank. Und auch in Arzthaushalten ist das so. Und das wollte ich immer lösen und habe dann verschiedene Produkte dafür gebaut. Bin dann ins Design von Medikamenten reingegangen mit einem Designer. Warum haben die Medikamente die und die Farbe? Ja, wusste dann auch niemand. Da hat irgendwer im Marketing mal beschlossen. Wie kann man Medikamente zu Hause aufbewahren? Da haben wir eine Lösung gebaut. Takaramed heißt das. Haben wir auch im Bundesverband der Versandapotheken jetzt den ersten Preis für ein Innovationsprodukt gewonnen, wo es um das Thema geht, Packstation der Apotheke zu Hause. Ja, ich fände das ja total spannend, wenn eine Apotheke eine Art Packstation zu Hause bei mir hätte. Ja, und ich habe 3 Kinder und wenn mal wieder Verbandsmaterial alle ist oder Kopfwehtabletten oder was auch immer, dann können die mich beliefern gewissermaßen dahin. Ja, ich kann mit denen einen Kontrakt abschließen und ich habe so dieses Convenience-Thema, das wir ja kennen von Zalando oder Amazon oder was auch immer, so diese Abo-Modelle, in denen wir alle denken, warum gibt es sowas nicht für Konsumenten? Ja, und in diesem Ding war dann eben auch das Thema drin, Wenn ich ein Medikament jemandem verabreiche, und das gibt's als 50 und als 100 Milligramm, der braucht aber für eine Analgesie 75,8 Milligramm, sagen wir mal, ja, wegen der Zytochrom P450-Induktion oder sonstiger Parameter. Ja, dann überdosiere ich doch immer. Aber ich will doch nicht überdosieren. Also war mein Gedanke, lass uns doch mal schauen, ob wir Medikamente maß-customizen können. Also ob wir es hinkriegen können, dass wir halt wirklich nur 73,8 Milligramm von einem Analgetikum in so eine Pille reintun. Und wenn dann noch zum Beispiel jemand sagt, ich habe ein Stufentherapieschema für eine antihypertensive Therapie und nehme, was weiß ich, ein Schleifendiuretikum, ein ACE-Hemmer und andere Präparate. Warum titrieren wir die nicht als Ärzte? Ja, also du brauchst ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von jenem, so wie es die Apotheken früher gemacht haben, als sie ihre Pillen noch gerollt haben, bevor dann eben die industrielle Revolution die pharmazeutische Industrie so gebaut hat, wie wir sie jetzt kennen. Und ich wollte eigentlich dann das Medikamentenherstellen wieder zurück in die Apotheke bringen. Also meine Vision war, in so einer Apotheke stehen große 3D-Drucker und die drucken die Pillen in der Größe, Farbe und in der Bestückung, wie die Menschen das wirklich brauchen. Das verändert dann auch das ärztliche Tun, weil früher hat man Marcomar dosiert, jetzt könnte man vielleicht auch Antihypertensiva dosieren. Und das finde ich spannend, weil das bringt Medizin auch wieder näher zum Menschen. Das ist ja nicht dieses One Size Fits All. Ja, wir machen Medizin ja manchmal, als würden wir irgendwie einen schlecht geführten Schuhladen besitzen. In dem gibt's 3 Schuhgrößen. Das war's dann. Und wenn das,
ja, das stimmt.
Wenn das nicht gerade passt, hat man halt Pech gehabt. Muss man dicke Socken tragen oder man läuft sich eine Blase. Und die Menschen machen ja draußen immer wieder diese Erfahrung, diese Customer oder Consumer Experience, dass selbst meine Schokoladensorte auf mich zugeschnitten ist, ja, und mein Handy sowieso und so weiter. Das ist aber alles Mass-Customizing. Und das fand ich spannend, in die Medizin reinzubringen, solche Gedanken anzustoßen. Haben wir damals auch entwickelt mit einem großen Generika-Hersteller zusammen. War ein Albtraum bei der Zulassung, Regulatorik. Jetzt ist es ein Albtraum bei der Erstattung, weil natürlich Rabattverträge in toto viel günstiger sind, als wenn ich jetzt irgendwie 5 Generika mir mass-customized in so eine Pille reindrucken lasse. Aber es ist möglich und da bin ich stolz drauf, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe, sowas möglich zu machen.
Ja, und ich meine, das geht ja genau in die Richtung, in die richtige Richtung, dass diese personalisierte oder auch genderspezifische Medikationsanpassung, die gibt's ja alle noch gar nicht, aber die Frage ist, gibt's eigentlich schon die Studien, die genau sagen, oh, wir müssen ja jetzt 75,x Milligramm für die und die Person haben. Also da fällt mir ja ein ganzer Rattenschwanz an weiteren Konsequenzen ein, die sich dadurch ergeben werden. Aber dass die Reise dahin geht, ist vollkommen klar. Ne?
Genau. Also hier ändern sich ja gerade diese Sachen. Also zum Beispiel Gender Medicine, da hat man früher gedacht, ja, das ist halt irgendwie so Gender, ja. Aber das ist ja, das ist ja viel mehr. Also wenn man sich die Lyonisationseffekte anschaut, die wir aus der Genetik kennen, dass Frauen halt nicht andere Männer sind, sondern dass Frauen
Und das klingt ja nett.
Andere Männer. Das habe ich ja. Ich habe das nicht so gesagt, sondern ich habe gesagt, also man hat früher immer gesagt, Kinder sind nur kleine Erwachsene. Hat man ja auch verstanden, dass das nicht stimmt. Ich weiß. Und es gibt ja diverse Studien-Setups, in denen eben die Gender-Specific-Themen nicht mit abgedeckt werden. Gibt's ein gutes Buch dazu, Unwell Women, da steht ziemlich genau drin, wie Krankheiten bei Frauen anders funktionieren. Und darauf müssen wir hin.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht nur um Gendermedizin, sondern auch um Altersmedizin. Also sprich, ein Körper einer Frau oder eines Mannes zwischen um die 20 funktioniert mal völlig anders als so Anfang, Mitte 50 oder plus 70 oder 80, ja. Also bei den geriatrischen Patienten gucken wir schon wieder auf eine Medikationsanpassung. Aber zwischen 20 und ich würde mal sagen 70 kriegen alle das Gleiche verabreicht, ja. Und das kann ja nicht sein, ne? Also da ist ja die Biologie und der Stoffwechsel so unterschiedlich. Und da gibt es noch viel zu tun auf diesem Gebiet. Aber nicht nur das hast du gemacht, sondern auch, das ist ein Part, sondern du hast auch gerade eben im Vorgespräch von einem Projekt erzählt, wo ihr sehr aktiv technologische Lösungen versucht, in die Fläche ins Land zu bringen. Kannst du mal gerne darüber berichten, damit wir das mal so ein bisschen mehr mit Leben füllen und auch ärztliche Kollegen sich mehr darunter vorstellen können, in welche Richtung eigentlich das, ich würde sagen, nicht in Zukunft, sondern eigentlich heute gehen muss. Ja.
Ja. Es gibt ja diesen Spruch, die Zukunft hat schon begonnen, sie ist nur noch nicht überall angekommen. Und so ist das manchmal. Ich war gestern in Sachsen-Anhalt und zwar im Landkreis Mansfeld-Südharz. Das ist Eisleben zum Beispiel, also die Geburts- und Todesstadt Martin Luthers. Dort war ich gestern. Mhm. Das ist der älteste Bezirk Deutschlands. Dort ist gewissermaßen ein Experimentallabor dessen, was in den nächsten Jahren durch den demografischen Wandel in Gesamtdeutschland passieren wird. Und wir arbeiten dort mit zwei oder arbeiteten. Das Projekt ist jetzt
Stopp, was ist denn da gerade? Was ist denn da gerade? Alte Leute, keine Jungen und keine medizinische Versorgung. Ja?
Genau so ungefähr. Das ist so diese Trias, genau. Also alte Leute, die Jungen ziehen weg. Und die medizinische Versorgung ist noch da, aber auch schon überaltet. Also die Dienstleistenden der medizinischen Versorgung sind halt auch schon im vorgerücktem Alter, sodass eben abzusehen ist, dass die irgendwann auch aufhören müssen, altersbedingt. Und die haben Probleme, Nachfolger zu bekommen. Und die Idee war also, es gibt dort zwei Pflegeheime, mit denen arbeiten wir. Das ist der Lutherhof in Eisleben und das ist die Arbeiterwohlfahrt in Wandsleben. Das sind Nachbarorte. Und die haben die Herausforderung, wenn Bewohnerinnen oder Bewohner dieses Pflegeheims zum Beispiel medizinische Herausforderungen haben, kardiale Dekompensation, irgendwas Neurologisches, irgendwas Nephrologisches, dauert das manchmal bis zu einem halben Jahr einen fachärztlichen Termin zu bekommen. Das ist eine wirklich große Herausforderung, auch für die Pflegeheime, die Personalmangel haben, weil wenn dann jemand zum Facharzt, zur Fachärztin fahren muss, dann ist da jemand den ganzen Tag gebunden. Also dann gibt's einen Krankentransport, dann fährt eine Pflegekraft mit, ist dann da bei dem Facharzt und fährt zurück. Die fehlt natürlich dann auch im täglichen Setting. Und unsere Idee der digitalen Residenzpraxis basierte so ein bisschen auf den Vorarbeiten, die wir mit der Ohne-Arzt-Praxis gemacht haben. Die Ohne-Arzt-Praxis war ein Projekt, das wir in Baden-Württemberg und in Thüringen umgesetzt haben, wo es darum ging, in ländlichen Regionen Pflegekräfte so zu schulen, dass sie eine Anlaufstelle darstellen können, heute könnte man auch sagen einen Hub, einen medizinischen Hub, um Menschen telemedizinisch zu untersuchen. Und diese telemedizinischen Untersuchungsergebnisse, synchron oder asynchron, den behandelten Ärztinnen und Ärzten zukommen zu lassen. Ja, das ist so die Idee. Also so, wir haben gesagt, ja, Community Health Nurse oder Gemeindeschwester. Genau das ist das. Also es ist eine
Genau, das gab's ja im ehemaligen Osten, gab's das ja intensiv. Meine Leihomi, die ich eine lange Zeit hatte, die leider mittlerweile verstorben ist, die war so eine Gemeindeschwester. Die Schwester, die ist überall mit dem Fahrrad hingefahren und die hatte richtig Ahnung.
Genau.
Die hat den Arzt dann immer nur gerufen, wenn es wirklich ganz dramatisch war.
Richtig, genau. Und das ist eben diese Idee. Also es gab ja viele Erfindungen, die es schon vormals gab. Ja, also das ist nicht so, dass man jetzt in dieser digitalen Welt kabumm ist wieder alles neu, sondern man nimmt Erfindungen, die es damals schon gab und macht die digital. Ja, die Packstation gab es auch schon früher. Da hat man halt dann einen Schlüssel in den Briefkasten geworfen bekommen und ist dann dahin gefahren, hat mit dem Schlüssel aufgemacht. Heute ist jetzt alles mit einer App und so weiter. Aber das Konzept, diese Idee gab es schon. Und so ist das auch mit der Gemeindeschwester. Wir maßen uns da gar nicht an, jetzt irgendwas grandios Neues entwickelt zu haben, sondern die Idee war, wir denken das mal konsequent digital durch. Ja, was kann man machen. Und das scheitert halt häufig dann an Regularien. Ich meine, deine Leihomi, das wäre dann auch nicht mehr möglich gewesen. Sie hätte dann große haftungsrechtliche Herausforderungen gegeben und Erstattungsthemen. Ja, letztlich, weil der Arzt ja dann, wenn deine Leihomi da angerufen hätte, gesagt, ich habe bei Müller und der hat das und das, hätte der Arzt das nicht abrechnen können, wenn er den Müller nicht gesehen hätte in irgendeiner Form. Ja, das sind diese großen Herausforderungen. Und wir wollten halt mal wirklich, dass dieses Konzept einer unterversorgten Region, in der es keinen Arzt mehr gibt. Es gibt einfach keinen mehr. Nicht, weil wir die nicht haben wollten oder
auch so. Auch keine Hausärzte.
Genau. Wo es einfach diese Versorgung nicht mehr gibt. Ja, der Klassiker ist so ein Ort, wie Spiegelberg zum Beispiel in Baden-Württemberg. Das liegt im Rems-Murr-Kreis. Dort war das so. Ich habe es jetzt nicht mehr überprüft. Ich weiß nicht, ob es sich verändert hat, aber es war so, die hatten einen Hausarzt, das sind so 5000 Leute, die da wohnten, die haben da einen Hausarzt gehabt und der hat über Nacht zugemacht. Der ist auch weggezogen. Ja, den gab's dann nicht mehr. Hat aber die Räumlichkeiten dort eben hinterlassen. Und jetzt mussten sich die Leute, die dort wohnten, überlegen, wo kriegen wir medizinische Versorgung her? Wo gehen wir hin? Und dann gab's die Jüngeren und Mobileren, die sind mit dem Auto irgendwo hingefahren. Und die älteren Immobilien, die hatten halt das Nachsehen. Und die Ärzte, die außenrum waren, mussten ohnehin die Versorgung leisten. Wir hatten uns nur überlegt, warum machen wir nicht so einen medizinischen Hub da rein, der mit all diesen Ärzten kooperiert, auf die die Leute sich da jetzt aufgeteilt haben. Also nicht eine Zweigpraxis, sondern so ein Hub, in dem eine Person ist, die mit all diesen Ärzten zusammenarbeiten kann und die dann halt, was weiß ich, Verbandswechsel machen kann oder eine Auskultation machen kann. Und der Arzt ist dann 20, 30 Kilometer entfernt, das ist der behandelnde Arzt, und spricht dann mit dieser Gemeindeschwester und sagt, ja, ich habe das und das Gefühl, so und so. Und dann entscheidet der Arzt, die Ärztin, den muss ich jetzt wirklich sehen, der muss bitte zu mir kommen. Oder okay, in Ordnung, nächste Woche nochmal wieder einbestellen, machen wir nochmal einen Verbandswechsel und dokumentieren das wieder mit einem Foto und gucken dann da nochmal drauf.
Ich meine, das gibt's ja, glaube ich, in der Rettungsmedizin genauso schon, dass die Rettungssanitäter rausgehen, wahrscheinlich auch schon teilweise Video haben, mit dabei haben und die Notärzte gar nicht mehr mitfahren, sondern da die Entscheidung allein treffen. Eigentlich kann man das ja, ist das so eine Art Blaupause, oder?
Richtig, genau. Also und darum geht's ja. Mir geht's ja um dieses Thema Continuum of Care. Also ich stelle mir die medizinische Versorgung so vor. Es gibt verschiedene Menschen oder Berufsgruppen, die da beteiligt sind. Und das ist ja auch etwas, was die OECD auch gerade anspricht, denn zum Beispiel diese Mini-Credentials, also dass wir Leute in bestimmten ländlichen Situationen haben, die über bestimmte Befähigungen verfügen, die zum Beispiel Blutdruck messen können oder sowas, ja. Die aber jetzt nicht ausgebildeter Arzt oder Ärztin sind, sondern die dieses Ding können. Und da beginnt dieses Continuum of Care. Und das kann eben mit so einer Gemeindeschwester sein. Das kann dann zum Hausarzt sein, das kann dann zum Facharzt sein, das kann dann in die Ergotherapie, in die Physiotherapie sein. Aber das ist ein Continuum of Care. Die arbeiten miteinander zusammen, also tauschen eben auch Daten und Informationen miteinander aus, sodass der Patient, die Patientin nicht nochmal erzählen muss, was ist denn alles passiert oder wenn die Erinnerungslücken hat, das nicht mehr eben rekonstruieren kann. Ich glaube, das ist eben der Mehrwert von digital oder es kann der Mehrwert von digital sein.
Habt ihr das eingeführt? Gibt es dieses Hub jetzt und was sind die Ergebnisse?
Also ja, wir haben das eingeführt. Wir konnten aber relativ wenig machen dort, ja, weil die KV uns relativ wenig erlaubt oder die Kammer und KV haben uns damals relativ wenig erlaubt. Das war noch vor der Pandemie. Da ja, digital will ja auch keiner und so weiter. Wir hatten da sehr ein basisdemokratisches Projekt draus gemacht mit vielen Bürgerversammlungen in Feuerwehrheimen und so weiter, weil das ist mir wichtig, die Menschen da mitzunehmen. Mein Motto ist ja die Demokratisierung der Gesundheit. Also ich möchte, dass Menschen in die Lage kommen, kluge Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Man kann ja auch sagen, ich will das machen und ich will das nicht machen, ich lehne digital ab und das ist alles in Ordnung. Man muss halt versuchen, sich eine Meinung zu bilden und sich zu informieren, worum geht's da. Und das ist, glaube ich, auch der Auftrag in einer Demokratie, sich zu informieren. Was man dann wählt, bleibt immer noch einem selbst überlassen. Aber dieser Informationsauftrag ist eben da. Ja, und wir haben das dann umgesetzt, dann kam uns die Pandemie leider dazwischen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind in das Innenverhältnis eines MVZs gegangen. Also es gab ein MVZ, größeres Konstrukt, die sind gewachsen, auch während der Pandemie. Und die haben dann gesagt, wir haben ein Problem, wenn unsere Ärzte Corona haben, können die ihre Praxis nicht führen. Und dann haben wir praktisch ein invertiertes System da reingebaut. Dann haben die Ärzte, die zu Hause in der Quarantäne waren, ihre Praxis von zu Hause mit unserem System ferngesteuert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Es wurde auch eingesetzt in Zweigpraxen, die zu einem MVZ gehörten, die aber zu bestimmten Tagen eben nicht ärztlich versorgt werden konnten. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, das hängt sehr stark von der persönlichen Initiative ab. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sagen, das ist super, das will ich haben, das ist spannend. Die haben das dann auch versucht, für ihre eigenen Themen einzusetzen, wie Präeklampsie zum Beispiel. Oder man konnte auch mal so neurologische Beratungen machen. Also das war auch im Rahmen eines MVZs. Dort haben dann sozusagen Praxen, die in der Peripherie waren, zu bestimmten Zeiten auf einen zentral sitzenden Neurologen zugreifen können, dem sie dann Menschen vorgestellt haben, gesagt haben, ich weiß nicht, könnte das Parkinson sein oder ist das vielleicht ein Alzheimer?
Also vorgestellt haben per Video.
Richtig, genau. Sprechstunde. Genau, also der Patient.
Das müssen wir, glaube ich, dazu sagen.
Richtig, genau. Ja. Der Patient war da und man hat den Neurologen per Videosprechstunde zugeschaltet und der Neurologe kann dann sagen, lassen Sie den mal bitte das und das vorlesen oder der soll jetzt mal das und das machen oder was weiß ich, die mit dem Finger auf die Nase tippen oder sowas, konnte dann zusehen und sagen, ah, alles klar, was ich jetzt sehe, das deutet in die und die Richtung hin, den würde ich gern bei mir sehen. Ja, darum ging es. Also, und das ist wiederum ganz klar dieser Gedanke Continuum of Care und nicht, der ist jetzt beim Allgemeinmediziner, dann gibt es ein Konsil oder eine Überweisung zum Neurologen, das dauert wieder 3 Monate oder sowas, sondern richtig vor Ort klären, ist das nur, kann das ein neurologischer Fall sein oder nicht? Ich höre das nämlich immer wieder, dass bei den Rheumatologen oder auch bei den Neurologen immer wieder Fälle sitzen, die nichts Rheumatologisches oder Neurologisches sind, die nur differenzialdiagnostisch nicht richtig abgeklärt wurden erstmal, was man schon hätte vorher machen können und deswegen die Wartezimmer eben verstopfen. Und das ist, ja, das ist prozessuale Denke, wo man, glaube ich, viel aus der Industrie auch lernen kann. Das heißt nicht, dass ich die Medizin industrialisieren will, aber das heißt, dass man da Prozesse lernen kann. Und das finde ich eben spannend, wenn man Prozesse verbessert, weil dann können wir alle, die wir ja mal Medizin studiert haben, um am Patienten, an der Patientin zu arbeiten, das auch wieder häufiger und öfter tun, als zu dokumentieren oder von A nach B zu schicken und so weiter.
Gibt es das Projekt jetzt noch?
Also
ist das noch, läuft das noch?
Hallo, kleiner Einschub in eigener Sache. In den letzten Jahren bekomme ich fast täglich von Unternehmen Anfragen: Alexandra, wir finden keinen Arzt, erreichen keine Ärzte für Studien, für ein Medical Board oder für die Entwicklung von technologischen Lösungen in verschiedensten Rahmen, in Form von Interviews oder Produktreviews oder Beta-Tester in Praxen, in Pilotprojekten. Die Bandbreite ist groß und nachdem es immer mehr Fragen wurden, habe ich Docs Digital Connect gegründet. Dort vermittle ich innovativ interessierte Ärzte an Unternehmen in die Industrie, die sagen, komm, wir wollen zusammenarbeiten. Aber uns ist es wichtig, dass das klinisch tätige Ärzte sind, weil diese Expertise ist besonders und die gibt es jetzt nicht von der KI. Und das wird den großen Unterschied machen, dass wir wirklich das klinische Wissen mit in diese technologischen Lösungen bringen und wir ja, das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Das heißt also, wenn du eine innovative Ärztin oder Arzt bist und an Technologie interessiert bist, du kannst schon Erfahrung haben, musst du nicht Erfahrung haben, kannst du dich kostenlos bei Docs Digital Connect registrieren, ob du nun Assistenzarzt bist, in der Weiterbildung, ob du sie Chefärztin oder Chefarzt einer großen Klinik sind, egal welcher Fachrichtung, ganz, ganz viele werden gesucht, die miteinander zusammenarbeiten und verstehen, dass gute Medizin nur in der Zusammenarbeit geht und wir aus unseren Silos heraustreten dürfen und diese Co-Kreation eine neue Bedeutung bekommt. Und wenn Sie oder wenn ihr ein Unternehmen seid, egal welcher Größe, und ihr sagt, wir brauchen ärztliche Expertise, weil wir hier alleine nicht weiterkommen. Wir haben tolle technologische Ideen, aber wir haben niemanden, der das System von innen kennt und weiß, wie es wirklich ist, vom Patientenbett zu stehen. Dann meldet ihr euch auch oder melden Sie sich gerne bei mir und ich gucke, dass ich die richtige Ärztin oder richtigen Arzt für Sie finde. Und damit ist die Eigenwerbung am Ende. Vielen Dank, ich freue mich, von dir, von euch zu hören. Nun geht's weiter.
Ja, es gibt also Spuren, es gibt evolutionäre Spuren der ohne Arztpraxis in verschiedenen anderen Projekten, die dann gelaufen sind. Es gibt dann eben Projekte, die sind sehr investorenlastig beispielsweise, die weiter bestehen. Es gibt einen Campus in Baden-Württemberg, der hat unser Konzept übernommen. Die haben jetzt so eine Art medizinische Versorgung auf einem Hochschulcampus. Und wir haben natürlich einiges an DNA dann auch übergeben in das Projekt, das wir gestern abgeschlossen haben, nämlich die digitale Residenzpraxis. Ja, den in Anführungszeichen Kampfbegriff ohne Arztpraxis, den durfte ich dann nicht mehr aufnehmen. Das ist nicht so gut angekommen. Und wir haben das dann digitale Residenzpraxis genannt und die Idee war, Menschen, die über eine Heilkundeübertragung verfügen, also die an der Uni Halle ausgebildet werden, im Studiengang evidenzbasierte Pflege, die eben mehr können, mehr dürfen, als in der herkömmlichen Pflegeausbildung, denen ein Jobprofil auch zu geben. Ja, und die Idee war, wir rüsten diese beiden Pflegeheime in Wandsleben und Eisleben mit telemedizinischen Gerätschaften aus, und schaffen eine Vernetzung an die Ärzteschaft in der Peripherie, sodass Menschen, die dort eine medizinische Herausforderung haben, also Bewohnerinnen und Bewohner, die dort eine medizinische Herausforderung haben, sehr zügig in eine ärztliche Weiterbehandlung geraten. Ja, sehr zügig dann auch in eine fachärztliche Weiterbehandlung kommen. Und da war uns wichtig, diese Qualität eben, dass wir nach dem Heilkundekompetenzgesetz, § 64d, SGB 5, das ist ja jetzt auch vor ein paar Wochen auch durch den Bundestag jetzt gegangen, dass wir hier wirklich Leute ausbilden, die eben genau das inkorporieren. Gestärkte Pflege, akademisierte Pflege, Pflege, die in der Lage ist.
Ja, auch diese Physicians Assistants, ne? Spielen die da auch mit rein?
Nee,
oder nicht?
Das ist wieder ein anderer Turf. Nee? Das ist wieder was anderes. Und das sind Leute, die wirklich aus der Pflege kommen, die eine grundständige Pflegeausbildung haben, aber eine akademisierte Pflegeausbildung. Aber ja, das sind natürlich dann auch Spielarten, die man hier mit reinbringen kann. Physician Assistant ist halt an den Arzt gebunden, deswegen eben der Name auch. Wir haben eher Menschen, die im Pflegebereich unterwegs sind, die nicht an Ärzte gebunden sind, sondern die den eigenen pflegerischen Kanon haben. Ich habe das auch erst gelernt in diesem Projekt. Mhm. Es gibt ja einen Pflegekanon, ja, wie zum Beispiel Biografiearbeit gehört zum Pflegekanon. Wir Ärzte machen Anamnese. In der Pflege macht man Biografiearbeit. Da gibt es andere Methoden dafür. Es gibt auch andere Pflegekonzepte, die ich nicht im Medizinstudium gelernt habe. Aber hier diese Tätigkeitsfelder näher zusammenzubringen, das macht die Uni Halle meines Erachtens vorbildlich, weil die ja zum Beispiel in den ersten 4 Semestern auch Pflegewissenschaftler und Mediziner gemeinsam ausbildet, was ich total spannend finde.
Sehr klug. Ja, sehr kluger Schachzug. Wer hat dieses Projekt, also das würde mich mal interessieren, wer finanziert sowas? Also eigentlich müssten ja die Städte oder Region unfassbares Interesse daran haben, weil wenn keine medizinische Versorgung ist, ziehen noch mehr Menschen weg. Und wir wissen, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Und ich weiß nicht, ob du das im Vorgespräch mit mir gesagt hast, dass Demokratie auch von Gesundheitsversorgung lebt. Also, ne, das hast du, glaube ich, zu mir gesagt, ne, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Um Demokratie zu erhalten, müssen Menschen Zugang zur Versorgung haben. Und Frage, finanzieren die das? Warum? Das ist natürlich eine Investition. Wenn ich ziehe nirgendwo hin, wo ich keine medizinische Versorgung habe. Das ist nicht wirklich attraktiv.
Richtig.
Dann sind dann die paar, die noch so übrig geblieben sind.
Genau, also ich habe in diesen Projekten gelernt, und das waren wirklich sehr bürgernahe Projekte. Die wurden finanziert, die Ohnearztpraxis wurde finanziert. Ja, von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, also Landwirtschaftsministerium, nicht Gesundheitsministerium.
Ja?
Das ist verrückt, genau. Die hatten damals eine Ausschreibung, die hieß Land.digital, und da sind wir gefördert worden und haben das eben damit gemacht. Und was ich gelernt habe und was mich immer mehr auch in diesem Demokratisierung der Gesundheitskonzept bestätigt hat, ist, es gibt zwei wichtige Säulen der Demokratie. Das ist Zugang zur Bildung und Zugang zur Gesundheit. Und beide diese Systeme, wir haben kurz vorher über, dass wir beide Kinder haben, gesprochen, beide diese Systeme sind dysfunktional. Und zwar in einem nicht unerheblichen Grad. Und die dienen aber eben der Erhaltung der Demokratie. Deswegen würde ich auch so weit gehen und sagen, wenn ich die Versorgung auf dem Land gefährde, ja, zum Beispiel durch politische Ränkespiele, bringe ich auch die Demokratie in Gefahr. Ich war häufig in Eisleben und mag das dann so, diese Total Immersion, bin dann auch in so einer Männerpension abgestiegen, wo eben so Leute auf Montage da waren. Und ich fand das spannend, ja. Dann sitzt man so im Frühstücksraum und dann hört man so den Leuten zu und dann erzählen die diese Geschichten. Ja, die sagen dann, ja, meine Oma oder meine Mutter, die hatte das und das, wir haben keinen Arzttermin bekommen. Aber ist ja klar, wir sind ja nur gesetzlich versichert, die in Berlin kümmern sich nicht. Also ich zitiere nur, ja, ich zitiere nur, was ich gehört habe.
Ja, das ist
oder im Pflegeheim, da gehst du ja nur rein zum Sterben oder sowas, ja. Also solche Sachen. Und dann denke ich mir, wenn das Gefühl der Abgehängtheit entsteht, dann ist das Boden für Radikalisierung. Ja,
so ist es.
Und ich glaube, hier muss man Bildung reinbringen. Also wie funktioniert das Gesundheitswesen? Und warum funktioniert das so? Warum haben wir uns das so rausgesucht, dass es so funktioniert? Was kann ich selber tun? Zum Beispiel Prävention. Also wie kann ich mich selber fit halten? Ich habe ja auch eine Bringschuld im Gesundheitssystem. Kann ich nur sagen, jetzt bin ich krank und bitte versorgt mich. Also zumindest ist meine Einstellung so, dass wenn wir nicht mehr finanzieren können. Und deswegen bin ich jemand, der sagt, Bildung und Gesundheit gehen miteinander einher, wir müssen beides stärken. Ja, und das ist nicht nur Aufgabe von irgendwelchen Ministerien, sondern es ist, glaube ich, auch Aufgabe der Zivilcourage. Wir sind mit unserem Healthcare Maker Mobil immer wieder auf Einsätzen draußen und zeigen den Leuten, wie digitale Gesundheit funktioniert. Neulich war ich auf einem Bildungsfestival in Köln, dem Light Up Festival, wo es darum geht, wie kann man auch Gesundheitsdenken in Schulen integrieren. Und wir brauchen das in den Future Skills. Ja, beschäftige mich jetzt mit meiner Professur auch mit dem Thema Future Skills. Und da geht's halt darum, Ambiguitätstoleranz, Resilienz. Das sind wichtige Sachen. Es gibt nicht mehr einfache Antworten. Ja, die Sachen sind nicht mehr linear. Dinge verändern sich schnell und ich habe auch keine Kontrolle mehr darüber. Das verursacht Stress und das kann auch zu psychosomatischen Störungen führen. Und da müssen wir rangehen. Da ist, glaube ich, Bildung auch eine wichtige Grundlage. Und im Moment wissen wir gar nicht, was sollen wir eigentlich lernen, weil die KI überholt uns ja rechts und wir gucken immer in den linken Außenspiegel und denken, sie ist noch nicht da. Dabei hat sie uns die KI gerade rechts überholt. Da müssen wir ran. Das sind große gesellschaftliche Themen.
Und ja, absolut. Und genau wie du sagst, sie überholt uns. Und jetzt mal für die Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die ja da, je weiter man rauskommt, desto einfacher sind die Praxen, ne? Desto einfacher ist immer noch die Uhrzeit von 9 bis 12 habe ich auf und dann ist zu und dann hört man niemanden mehr. Die sind noch gar nicht auf diesen Leveln. Was empfiehlst du den Kolleginnen und Kollegen, wie sie überhaupt vorgehen sollen, wenn ich mir momentan noch das Medizinstudium irgendwann gucke und wie wir überhaupt lernen und wie aber wiederum unsere Patienten oder jetzt meine ersten Patienten mit fertigen Entscheidungsfindungen zu mir kamen und eigentlich nur noch einen Kopf nicken wollten, ohne dass ich noch überhaupt eine Decision-Making war ja schon längst. War gar nicht mehr nötig, ja. Nur noch ein Kopfnicken, also gehen Sie da mit, ja oder nein? Ja, ist ja ein Wunder, dass der Patient überhaupt noch gekommen war. Von mir vor kurzem. Also sprich, da entsteht eine unfassbare Verschiebung gerade, weder in den Kliniken, habe ich auch gerade von Post so gemacht, welche Klinik hat in Deutschland schon ein Head of AI oder überhaupt diese Position besetzt? Ich glaube, über 80% haben Nein gesagt. Ja, also es besteht überhaupt kein Bewusstsein, geschweige denn, dass wir sozusagen mit dem, was da ist, schon geschult werden. Was sollen wir tun? Also wenn nicht hier jemand ist, der das jetzt hier hört. Ja, also manche stecken den Kopf in den Sand und sagen, ich weiß gar nicht, hier was machen. Und es gibt aber auch viele, die das irgendwie total negieren und auch gar nicht machen wollen. Und dann können solche Konzepte, wie du da entwickelt hast, ja gar nicht auf die Straße kommen, weil wir brauchen engagierte Ärzte, die sagen, ich teste es aus, ich mache das, ich lasse mich drauf ein. Aber wir brauchen natürlich auch die KV und die Gesetzgeber, die diese Dinge wieder ermöglichen, ja, und Spielräume geben. Genau. Ich weiß nicht, was passieren muss. Vielleicht geht es uns noch zu gut.
Ja, das Wort Spielraum ist ja ein guter Punkt. Weil wir haben ja immer, ich habe zur KV immer gesagt, dann lass uns eine Sonderwirtschaftszone machen, so nach chinesischem Vorbild, ja, wo wir das mal ausprobieren können. Ja,
weil mit Sondervermögen.
Ja, wir haben das Geld ja mitgebracht. Wir hatten ja, also das eine war ja vom Landwirtschaftsministerium und das andere, die digitale Residenzpraxis, ist ja vom Wissenschaftsministerium finanziert über eine Regionalförderung in Sachsen-Anhalt. TDG hieß die und heißt jetzt TPG in der Weiterführung. Also denen ist schon klar, da muss was geschehen. Aber das soll halt nicht nur so musealen Charakter haben, nach dem Motto, guck mal, wir haben da was gemacht, ist ja drollig, was sie da ausprobiert haben und hübsch war's. Also so Startup-Streichelzoo-mäßig, wo man sagt, guck mal, wie viele Startups wir in unserem Bundesland haben. Ja, hat zwar keinen Impact, aber sie sind alle toll auf der Medica anzuschauen. Sondern ich glaube, wir müssen wirklich ran an die Versorgung. Und deswegen ist, glaube ich, man kann Innovation nicht spielen. Also sozusagen, ja, wir sind auch innovativ, ja. Sondern man muss es wirklich ernst meinen. Ich bin kein Freund dieser Hypes. Also so, ich weiß nicht, ob man jetzt einen Chief AI Officer in der Klinik braucht. Man brauchte ja auch keinen Chief Book Reading Officer, als der Buchdruck eingeführt wurde. Sondern die Menschen haben sich ja da angepasst. Und ich glaube, wir sind da, also ich nehme jetzt mal raus, das zu sagen, wir als Ärzte sind da auch in so einer kognitiven Dissonanz, weil auf der einen Seite sind wir auch Konsumenten, wir haben eine PlayStation vielleicht, wir kaufen bei Amazon ein und haben Apple-Produkte und so weiter. Und auf der anderen Seite kommen wir in eine Welt oder agieren wir beruflich in einer Welt, die noch gar nicht da ist. aber mit Patienten, die eben auch in dieser Apple-Welt oder Garmin-Welt und wie auch immer bereits angekommen sind. Und das führt dann eben zu wirklich kognitiven Verschiebungen, wie du das ja auch in deinem Post hattest, ja, wo du sagst, ja, ich weiß jetzt nicht, was die KV sagen würde, aber ich mache das jetzt mal so, wie ich das hier für richtig halte. Für mich ist Technologie, für mich ist Digitalisierung eine Technologie. Ja, es ist kein Heilsbringer, sondern es ist, wie setzen wir das ein? Was machen wir damit? Und welche gesellschaftlichen Prozesse passieren da? Und ich denke viel drüber nach, wo geht's denn ärztlich hin? Weil ich hab das vor einigen Jahren auch
schon. Ich hätte dich noch gefragt.
Ja,
okay, sag, wohin geht's?
Dieses, mich hat das immer total gestresst. Zum Beispiel dieses Auswendiglernen mit der schwarzen Reihe. Ja, also dieses.
Ich erinnere mich.
Dieses zweite Staatsexamen. Man verbringt da Monate damit, schleppt Kubikmeter Bücher mit sich rum und presst sich irgendwelches Wissen in den Kopf rein, dass man dann vielleicht abrufbereit hat, um die EMPP-Fragen zu kreuzen. Und dann ist es schon wieder weg. Ja, und ich kann nicht darauf zugreifen. Und ich erst dann, wenn ich mich wirklich aktiv damit beschäftige, Patienten dazu gesehen habe, dann bleibt das in meinem Kopf. Und dann kann ich vielleicht auch alle Leukämiearten unterscheiden. Und es ist irgendwie auch sinnvoll. Aber ja, im EMPP-Prüfungsbuch habe ich es halt nicht gelernt. Das heißt also, dieses viele Faktenwissen, das wir lernen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man lernen lernt. Ja, also meine Kinder fragen immer, warum muss ich denn eine Sprache lernen? Ich habe Google Translate. Dann sage ich, du musst halt dein Hirn trainieren. Es geht wirklich ums Hirn trainieren. Das ist ein Muskel. Meine Sachen, den muss man trainieren. Und dann sage ich halt, dann lern halt Latein und Griechisch. Ja, das ist vielleicht erstmal völlig unnütz, aber es ist ein Brain Upgrade sozusagen. Das ist ein Upgrade deiner Brain Software. Und du kannst dich in der Welt irgendwie zurechtfinden. Von mir aus lern auch Chinesisch, ja. Aber du musst was tun. Wenn meine Tochter sagt, sie würde gern Klavier spielen können, dann stimmt es. Aber sie hat da keinen Bock zu üben. Aber wir müssen halt trotzdem üben. Also wir müssen trotzdem was machen. Das heißt, deswegen glaube ich auch nicht, dass Wissenserwerb völlig verschwindet. Aber wir brauchen die Kompetenz. Wie gehen wir mit viel mehr Informationen um? Und KI macht mir erstmal Informationen. Die muss ich erstmal einordnen können. Und deswegen ist ja Wissen beim Arzt und diese gesunde Skepsis, die man dann braucht. Ja, ist ja nice, was die KI da alles schreibt. Klingt auch irgendwie alles relevant, aber ich will trotzdem nochmal mit einer Skepsis drüber gucken. Das brauchen wir weiterhin. Und ich glaube, ich habe das jetzt im Kosovo mal so live erlebt. Ich hatte ein Projekt im Kosovo und habe da mit Menschen, die in der Pflegeausbildung sind, zu tun. Und die sind unheimlich akademisch unterwegs. Ja, die haben auch einen Weißkittel an und bei Graduation haben die dann auch so einen Akademikerhut auf und so weiter. Guckt aus wie so kleine Medizinstudierende. Wir sind aber Nurses, ja, also für mich als Nurses, wenn die nach Deutschland kommen, dann ist so ein Culture Clash, weil die dann sagen, ich bin ein Nurse, ja, ich wechsle keine Bettpfannen. Das macht ein Caregiver, ja. Also die Unterscheidung zwischen Nursing und Caring, also Nursing als jemand, der über Wissen verfügt, der Prozesse befolgen kann, der SOPs machen kann und Caring, jemand, der mit dem Menschen connected. Also den Kontakt hat, der mal die Hand auf die Schulter legt und sagt, das wird schon, kriegen wir schon hin, sind wir auf dem richtigen Weg. Also dieses zutiefst Menschliche, das gar nicht so sehr viel mit Wissenschaft zu tun hat, sondern mit dem menschlichen Konnex, das vielleicht stammesgeschichtlich irgendwie aus dem, vom Schamanen, vom Medizinmann, der Femme Sage, ja, kommt. Also dieses, das wollen die Menschen doch. Menschen wollen doch eine Verbindung haben. Ja, das sagen die doch. Ja, oh, mein Doktor ist ein netter Kerl, der versteht mich. Ja, das ist diese Verbindung. Und die sagen ja nicht, der hat jetzt die richtige KI am Start und das beste CT und MRT steht da rum und das schönste Stethoskop, sondern es geht um die menschliche Verbindung. Und ich glaube, das passiert jetzt. Ja, dass wir wissen, diese narzisstische Kränkung, die müssen wir jetzt verwinden. Wir können nicht alles wissen. Ja, also wir wissen, dass wir nicht alles wissen können.
Ja. Das habe ich schon überwunden.
Und dazu müssen wir halt stehen. Genau, und dazu müssen wir stehen. Ja. Und du hast ja angefangen mit dieser bewussten Inkompetenz. Also wir sind auf der Stufe der bewussten Inkompetenz. Und wir wissen, wir kommen nicht mehr zur bewussten Kompetenz, was das Wissen angeht. Ja.
Nee.
Und deswegen ist meines Erachtens auch die Rolle der Ärztinnen mehr in Richtung Caring. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine sehr belohnende Rolle. Und ich meine es nicht finanziell, da müssen wir nachziehen, sondern in Richtung Beziehung. Und wenn ich Allgemeinärztin werde, draußen auf dem Land, dann tue ich das doch, weil ich sage, da komme ich her, ich will den Leuten was zurückgeben. Oder das ist meine Berufung. So wie der irgendwie Chefpathologe wird, auch eine Berufung hat, Chefpathologe in einer großen Uniklinik zu werden. Und ich glaube, diese Beziehungsgestaltung mit anderen Menschen, das ist doch das, was die Medizin eigentlich so rewarding macht.
Ja, absolut. Aber dieses, das weißt du auch ganz genau, gerade dieses Gespräch ist ja das, was am wenigsten bezahlt wird. Ne? Jeder, also das wird ja gar nicht gewürdigt. So. Und dann will ich mal sehen, wenn die ersten Kollegen sozusagen 1:1 Avatare von sich in die Praxis setzen und sagen, ich übernehme das, ich bin ja gespannt, was die KV dann dazu sagt und ob dann die Würdigung des Gespräches vis-à-vis von Human zu Human plötzlich dann erst eine andere Bedeutung und Aufwertung bekommt. Ich würde mal die Prognose wagen, das kommt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also das kommt natürlich und für sagen wir mal Dienstleistungen ist es auch möglich. Wir haben mal einen Apotheken-Avatar gebaut, den wir mit OTC-Präparaten gefüttert haben. Also mit Packungsbeilagen von OTC-Präparaten. Ja, dann kommt man dann fragen, was sind die Nebenwirkungen von Acetylsalicylsäure, und dann hat er das halt runtergebetet. Mhm. Okay, fein. Das ist ein Informationsaustausch. Ja, und da gibt's natürlich auch juristische Grauzonen und Datenschutz und so weiter. Will ich gar nicht drauf eingehen. Das sind ja nur Nebelbomben, sondern dieses Gespräch Mensch zu Mensch, ja, ich glaube, das muss wieder mehr gewürdigt werden, so wie wir auch nicht umhinkommen werden, zum Beispiel Tätigkeiten, die nur durch Menschen zu verrichten sind, besser zu bezahlen. Mhm. Also ich bin gerade an so einer Studie Future Skills im Handwerk zum Beispiel. Ja, da ist auch Gesundheitskompetenz wichtig, weil man da auch länger arbeiten werden muss. Aber da ist ganz klar, es gibt Tätigkeiten, die können nicht durch eine Robotik im Moment und zumindest in der absehbaren Zeit outgesourced werden. Der Jeffrey Horton, der letztes Jahr einen Nobelpreis bekommen hat für seine Forschung zum Bereich neuronale Netzwerke, der ist neulich gefragt worden im Podcast, also der Erfinder der KI letztlich, der ist neulich gefragt worden, ja, aber was soll man denn dann machen? Also welche Ausbildung soll man machen? Dann hat er gesagt, become a plumber, also werde Klempner.
Ja. Und den Podcast, ich verlinke die Show, die habe ich auch gesehen.
Und das ist das. Und was bedeutet das für uns Ärztinnen und Ärzte? Ja, was bedeutet das für eine Apparatemedizin, von der wir sagen, ja, ist schon teuer, so ein CT und MRT zu kaufen, ist alles klar. Ja, aber die Fähigkeiten, das zu bedienen, sind möglicherweise durch eine KI besser. Ja, und der Taschenrechner kann auch schneller rechnen als der beste Mathematiker wahrscheinlich. Und da müssen wir auch in eine gesellschaftlichen Diskussion hin. Was ist uns die Zeit, die ein Mensch mit einem anderen Menschen verbringt, eigentlich wert? Ja, und dann wird es natürlich eine spannende Forschungsfragestellung sein. Lassen sich Menschen auf KI und Avatare ein und sagen dann, ist mir egal, wenn ich keinen Psychotherapeutenplatz bekomme, ChatGPT, that's the trick. Also ist für mich da. Ich würde mal meinen, es gibt sicherlich sehr viele Menschen, die ChatGPT in der einen oder anderen Weise bereits therapeutisch für sich ganz privat einsetzen, weil sie sagen, ich will nicht zum Psychotherapeuten, ich kann nicht zum Psychotherapeuten, weil ich keinen Platz kriege oder ich habe Angst um meine Berufsunfähigkeitsversicherung und deswegen mache ich das. Ja, das wäre total spannend, wenn OpenAI hier mal mit einer Studie rauskäme und sagen würde, wie viele Stunden Menschen da ihre Zeit mit verbringen. Und
unfassbar viel, unfassbar viel. Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Da wird es einen unfassbaren Wandel geben und ich habe es, glaube ich, schon auch im anderen Podcast gesagt, wenn ich beobachte, wie meine fast 15-, 17-jährige Tochter mit diesem Tool umgehen und dass sie, wie sie damit leben. Aber ich glaube, dass gerade das Menschliche, und das hatten wir, glaube ich, auch im Vorgespräch letzte Woche gesagt, ich glaube, Live-Events, wo wir uns wirklich wieder spüren und miteinander connecten, werden eine Renaissance erfahren und also noch viel stärker wieder hervorkommen. Und wir werden sehr wohl unterscheiden können, was ist KI generiert, was wir trotzdem nutzen werden, aber wo ist auch wirklich die menschliche Qualität, ja.
Ich habe mir auch überlegt, also eben in dieser Diskussion mit den Future Skills und auch mit meinen Kindern, ja, weil das ist ja auch, ich bin ja selber auch so digital affin und hier steht immer neue Gadgets rum und ich kann ja meinen Kindern nicht sagen, ist alles böse und du darfst das nicht. Und dann bin ich so auf die Idee gekommen, es hat jetzt noch keinen großen Anklang bei mir zu Hause gefunden, aber vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die sagen, oh, das ist eine coole Sache, lass uns mal daran arbeiten. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne 52 Gedichte fürs Gedächtnis zusammenbauen, jede Woche ein Gedicht auswendig lernen. Dieses Gedicht, also wie lerne ich es auswendig? Indem ich es abschreibe, um meine Handschrift zu üben. Denn durch das ganze digitale Tippen haben wir ja gräuliche Handschriften. Ja, also das ist ja auch, also nicht nur die klassische Arzthandschrift, sondern wir sind ja alle aus dieser Übung raus. Ich merke auch, in der Grundschule wird das Handschreiben gar nicht mehr so geübt, sondern die haben da irgendwie so Schriften, die halt notgedrungen da sich aneignen, aber offenbar alles in der Hoffnung, dass man schnell an die Tastatur kommt. Also diese Hand-Auge-Koordination, dieses Üben des Gehirns, also das Beugen dieses Gehirnmuskels, plus dann zum Beispiel mit Lego irgendwie oder anderen Klemmbausteinen das, was in dem Gedicht vorgekommen ist, nochmal nachbauen, also dass man Kreativität schult, ja, dass man diesen Hirnmuskel schult, weil ich glaube, das muss man wirklich schulen. Wir brauchen Fitnessstudios für unseren Geist. Und nicht nur, um uns Dinge auswendig zu lernen, sondern auch, um resilienter zu werden, zum Beispiel, um Krisen, nicht so krisenanfällig zu sein.
Ich stimme dir voll zu. Und ich glaube, es gibt ja sogar auch erste Studien dazu, dass sozusagen die intensive, exzessive Nutzung von KI zu einer reduzierten Kreativität führt.
Ja. Bei den Gastrologen war das doch auch so, dass sie dann ein De-Skilling bekommen.
Total. Aber ich meine, wir sind ja auch de-skilled, wir schmecken ja auch kein Urin mehr, ja, und wir können auch nicht mehr den Körper, ja, ist ja so, ne? Oder riechen, okay, ich konnte immer sehr viele Gerüche im Krankenbett unterscheiden. Ich habe leider eine sehr gute große Nase, aber und also sprich auch die Ärzte vor 1000 Jahren hatten ganz andere Fähigkeiten oder wie mein alter Chef sagte oder mein erster Chef, ihr müsst eine neurologische Untersuchung, die muss 20 Minuten dauern und ganz ausführlich, wir haben Visiten gemacht von über 6 Stunden. Ich hatte immer ein Loch im Magen und konnte nicht mehr stehen, weil wir so intensiv die Patienten untersucht haben, bevor wir überhaupt irgendeine Gerätediagnostik gemacht haben, weil er sagte, ein guter Neurologe muss das so können und wir müssen so zur Diagnose kommen. Und also diese Kompetenzen, die gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, wir wollen das alle so, ne? Wir sagen, ja, wir müssen das trainieren und trainieren. Ich bin mir auch sicher, in ein paar Jahren kann keiner mehr ein EEG oder ein EKG lesen können.
Und das ist, für mich ist es immer die Frage, wo komme ich denn her mit der Medizin? Also ich muss auch sagen, das Vergnügen, auf dem altsprachigen Gymnasium gewesen zu sein, ja, hat mich auch manchmal gestresst, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gelernt habe, so wie wahrscheinlich der Klavier spielen kann, dann sagt, gut, dass ich es gelernt habe, dass meine Eltern mich gezwungen haben, weil jetzt kann ich's. Und es geht ja los, Medizin ist eine Kunst. Also ist Medizin eine Kunst, ist Medizin eine Wissenschaft, ist Medizin ein Aggregat von Kenntnissen, wie ja Hegel sagt, was sind wir denn eigentlich? Weil wenn wir uns das anschauen, wie sind wir denn in der Ausbildung? Wir machen ein Biopraktikum bei promovierten Biologen, wir werden aber keine Biologen. Wir machen ein Mikrobiopraktikum oder Biochemiepraktika, Physikpraktika bei Expertinnen und Experten. Aber wir werden selber keine Experten für dieses Feld. Ja, das heißt, Medizin ist ja doch wirklich so ziemlich viele Dinge, die zusammengeschoben sind. Und vielleicht können wir da auch so ein bisschen reframen und sagen, sowas wie eine KI kann uns auch nützen und helfen, weil wir so das Interface zu den Bedürfnissen von Menschen sind. Ja, und deswegen habe ich für mich auch immer, zumindest meine kognitive Dissonanz, so gebrückt und gesagt, als Arzt schaue ich Somatik vielleicht an und Psyche. Ja, als Gesundheitsökonom schaue ich Werteentscheidungen an. Und als Jurist schaue ich juristische Entscheidungen, aber ich gucke immer auf den Menschen. Ja, weil der sich mir immer als Gesamtes präsentiert. Und deswegen glaube ich, dass die Dinge auch zusammengehören. Dass wir mehr die Chance nützen sollten, interdisziplinär miteinander zu arbeiten und nicht diese Sektorengrenzen hochziehen. Sondern da haben wir möglicherweise hochspezialisierte künstliche Intelligenzen, die sowas können, die uns dabei helfen. Aber das müssen wir verhandeln. Ich glaube, das steht jetzt an. Das wird global auch neu verhandelt. Und da können wir nicht außen vor bleiben und sagen, gib mich nichts an. Hat die KV jetzt nicht gesagt, dass ich es machen soll, sondern da müssen wir ran und wir merken das auch. Wir merken doch diese Unruhe auch in der Gesellschaft.
Hast du das Gefühl, ich meine, du bist seit 20 Jahren in diesem Bereich tätig, dass jetzt gerade so ein Tipp, ich weiß nicht, ob man Tipping Point sagt oder so ein besonderer Moment ist, also ein besonderes Momentum dieser Zeit, gerade dass jetzt gerade vieles, was du schon viele Jahre vorausgesehen hast, was ja besprochen habt, was ihr gemacht habt, dass jetzt gerade sowas kippt oder sind wir noch davor oder danach? Also wie nimmst du das wahr?
Wir sind gerade da drin. Also ich habe vor 10 Jahren meinen ersten TED-Talk gemacht. Der hieß Why We Need to Democratize Healthcare. Und da habe ich damals gesagt und ich stehe da auch noch dazu, wenn man sagt, oh Gott, was habe ich vor 10 Jahren gesagt? Mhm. Ich stehe noch dazu. Wir haben lange die Zeit der eminenzbasierten Medizin gehabt. Ja, als ich Chirurgie gelernt habe, mein verehrter Lehrer hat das so und so gemacht und da war das dann so. Du hast ja auch schon über deinen ersten Chef erzählt. Ja, das ist nicht alles schlecht, was eminenzbasierte Medizin macht, aber es ist halt statistisch gesehen eine Herausforderung. Dann kommen wir in das Zeitalter der evidenzbasierten Medizin. Ja, da machen wir Studien mit vielleicht 5.000 oder 10.000 Individuen und leiten dann daraus ab für die Gesamtheit. Ich glaube, was wir jetzt machen können, ist durch die Datenmessung aller Orten, durch Smartphones, Smartwatches und so weiter, wir haben viel mehr Daten, wir kommen in das, was ich als emergenzbasierte Medizin damals schon bezeichnet habe, und zwar wie so ein Vogelschwarm. Ja, wenn man sich vorstellt, man guckt so einen starren Schwarm an, wo, keine Ahnung, 10.000, 20.000, 30.000 Vögel fliegen oder so Fische im Meer, die folgen ja bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die verstehen wir mit unserem linear denkenden Hirn nicht, weil wir können ja auch nur einen Stein auffangen, der von oben nach unten fällt. Mhm. Ein Blatt Papier, das so fällt, also fuzzy, kriegen wir nicht in unserem Hirn kalkuliert. War auch nicht wichtig, war auch nicht überlebenswichtig, ja. Unser Hirn musste irgendwie funktionieren, wie der Säbelzahntiger, fressen oder kuscheln. Ja, davon hing ab, ob wir unsere Gene weitergeben. Das ist eine sehr lineare Entscheidung. Ich glaube, wir können jetzt, also es gibt bestimmte Muster in der Natur, die können wir nicht verstehen. Und da tun wir uns total schwer, vielleicht manche Mathematiker, aber Exponentialrechnung, ja. Heute ist der See zur Hälfte voll, wächst exponential, nur haben wir noch Zeit. Nee, morgen ist er komplett voll. Ja, das fällt uns schwer zu verstehen. Und da können wir, glaube ich, mit mathematischen Modellen, mit Algorithmen rangehen, um Erkrankungen besser zu verstehen und auch in ihrer Tiefe zu verstehen und auch zu verstehen, wo kommen die her, womit sind die vergesellschaftet, was haben die miteinander zu tun. Und damit entsteht ein neues Bild der Medizin. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer das, was wäre, wenn wir feststellten, dass Diabetes Typ 1 aufgrund einer viralen Infektion im frühen Kindesalter plus einer genetischen Disposition entsteht. Ja, also wenn wir das feststellen könnten, gibt ja Studien, die suchen sowas, das sind halt lange Studien, die sind teuer, die muss auch irgendwer durchführen, dann hätten wir ja irgendwann vielleicht eine Impfung gegen Diabetes Typ 1 und zwar basierend auf KI-gesteuerten Datenauswertungen, und ich glaube, da wird noch viel auf uns zukommen, da werden wir noch viel erkennen,
oder
wie Krankheiten entstehen.
Alzheimer,
MS. Ja, all diese Sachen, also woher kommt das? Wir behandeln ja Symptome.
Nicht von den Plaques. Ja.
Genau. Und das sind ja das sind ja diese Themen, die sind so spannend. Und hier in ein Sparring zu gehen mit einer KI, ja, also, und das machen wir ja jetzt, wie bei Star Trek.
Spannend.
Ja, ja. Hast du das schon bedacht? Hast du das bedacht? Und das ist spannend. Ich baue jetzt Vorlesungen gerade auf, wo ich die Vorlesungen mit einer KI gestalte. Das heißt also, ich spreche auch mit einer KI, ja, und versuche mal zu schauen, wie
da
läuft das.
Auf und zuhören.
Ja,
das finde ich gut.
Aber wir brauchen neue Lernformate. Dieses Format, schreiben Sie ein Exposé, schreiben Sie eine Seminararbeit, ist doch tot, weil das ist ein Kampf gegen ChatGPT-Plagiat, und da habe ich keine Lust drauf, meine Lebenszeit zu verschwenden. Ja, das Konzept Masterarbeit, Doktorarbeit, wo man sich dann da an Semikola aufhängt, es ist doch vorbei, es ist gegessen. Es geht um den Creative Spark, was habe ich Neues dazu gebracht? Und dann schreibt mir eine KI das alles zusammen. Why not? Ja, das macht mich ja nicht zum besseren Forscher, nur weil ich da richtig zitieren kann. Also, weil ich die Hochkommata richtig setze. Ja. Und das ist die Veränderung. Das ist meine Sache, diese Revolution, die da jetzt kommt. Und die sich nicht aufhalten lässt. Ich war vor 26 Jahren mit einem Stipendium in China und habe neulich Bilder der Klinik gesehen, in der ich da gearbeitet habe. Unglaublich. Unglaublich, was da passiert ist. Ja, unglaublich. Also kein Vergleich mehr zu 26 Jahren. Dann habe ich das Krankenhaus angeschaut, in dem ich vor 26 Jahren mal Formulatur gemacht habe. Und heute sieht doch genauso aus.
Oh ja, Tobias, ich merke schon, ich schaue auf die Uhr, wir reden schon wahnsinnig lange. Ich könnte noch stundenlang weiter mit dir sprechen. Auf alle Fälle total spannend, deine Perspektive und deine Einblicke. Und ich nehme aus diesem Gespräch...
Darf ich noch ein Beispiel geben?
Natürlich.
Darf ich noch ein
kleines... Ja, darfst du.
Ich will bloß noch mal ein kleines Beispiel geben.
Ja.
Also ich bin auf der Suche nach gutem Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ja. Und ich habe jetzt ein Programm entwickelt, das heißt Lebenswerk AI. Dort machen wir Autobiografiearbeit mit Menschen in Seniorenheimen. Die erzählen ihre Geschichte. Und zwar werden die von der KI gepromptet. Also sonst prompte ich ja eine KI und sage, KI, schreib mir mal das und das zusammen. So werden die gefragt und die erzählen ihre Geschichten. So, das passiert jetzt alles. Jetzt haben wir mittlerweile eine ganz erklägliche Anzahl an Biografien, die da rumliegen. Die Leute kriegen ein Buch und haben dann praktisch ihre Autobiografie als Buch. Das ist Demokratisierung der Autobiografie. Also man muss kein Fürstabt sein, dass da irgendwer eine Biografie übereinschreibt, sondern jeder kann das jetzt. Finde ich total spannend, weil ich glaube, Technologie demokratisiert erstmal. Ja, denke Spotify, denke Automobil und so
weiter. Und die alten Leute freuen sich, ne? Oder ist doch für sie.
Aber jetzt passiert noch was Spannendes. Weil jetzt haben wir angefangen, diese Daten mal auszuwerten als Versorgungsforschungsdaten. Und wir können jetzt sozusagen KI-generierte Daten, gewissermaßen synthetische Daten, die können wir jetzt mal auswerten und fragen an einer Gesamtheit, was macht denn glücklich eigentlich? Sind es gelungene Beziehungen? Ist es Geld? Ist es was auch immer?
Aus den Biografien heraus.
Aus den Biografien.
Was ist auf der Metaebene? Was liest du aus dieser?
Genau.
Also hier, guck dir das bitte an. Wie würdest du das Leben dieses Menschen gesamt einschätzen?
Dieser Menschen. Also des Kollektivs. Okay. Also ich kann ja sagen, wir haben hier Leute, die wohnten in Eisleben beispielsweise. Die haben eine Mauerfallbiografie. Was war prägend in deren Leben? Ja, und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Forschung. Darauf wird dann kein Medikament entwickelt, das ist schon klar. Aber es sind nochmal neue Möglichkeiten, an Forschungsdaten ranzukommen. Und das ist eben das Spannende, dass wir diese neue Technologien nutzen können, um neue Wissenschaften zum Beispiel zu entwickeln. So wie der Buchdruck halt dazu führte, dass die Leute Brillen brauchten, dass sie was lesen können, und die Entwicklung von Linsen dazu führte, dass irgendwann jemand Blätter angeschaut hat und die Mikrobiologie entstanden ist oder die Sterne angeguckt hat und die Astronomie entstanden ist als Wissenschaft. Und so werden neue Wissenschaften über die KI entstehen. Deswegen sind wir erst an diesem Knick in das exponentielle Thema. Aber ich glaube, wir müssen da mitgehen. Ich möchte den Leuten einfach Lust machen, da mitzugehen. Nicht so, oh, das ist schrecklich und oh, meine Daten und so weiter, sondern...
Also völlig neue Forschungsfelder.
Genau.
Also ich weiß gar nicht, nee, das sind ja Real-World-Daten, aber irgendwie anders, ne? So, also in Form von
Narrativen.
Wort und Sprache.
Genau.
Ja, in Narrativen,
Sind Narrative da, es sind Narrativdaten, die wir mit einer KI auswerten können. Und zwar, es sind eben sehr viele Narrativdaten. Also nicht nur einer, 500, sondern Tausende von Menschen.
Ich habe 2008 mit meiner Großmutter damals zusammengesessen, die hat wirklich intensivste Kriegserlebnisse gehabt und habe das über 3 Tage aufgenommen. Und ich habe mir auch schon darüber nachgedacht, ob ich das jetzt mal einer KI gebe und das mal auswerten lasse. Vielleicht sollte ich das ja wirklich tun. Finde ich hochspannend, das mal aus dieser Perspektive zu sehen. Aber ich meine, das ist jetzt eine Person, ne? Sind nicht viele. Aber
es kann uns halt helfen. Ich glaube, wir können aus der Geschichte lernen. Also Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und wenn wir genug Hinterlassenschaften, also solcher Art haben, dann können wir mal Fragen stellen, wie war denn das eigentlich 2025 oder 1945? Ja, nicht nur für irgendwelche Historiker und Menschen, die akademische Bildung hatten, sondern für den Menschen von der Straße. Das finde ich spannend. Und vielleicht ersparen wir uns dann auch die eine oder andere Ecke in der Geschichte, in die wir nicht mehr hingehen müssen.
Bleibt spannend. Ich danke dir, Tobias. Es war sehr spannend, sehr aufregend. Und ich hoffe für die Zuhörer oder Zuschauer hier auch, dass sie viele spannende Gedanken mitgenommen haben. Inspiration. Und du hast mich mal wieder darin bestärkt, meinen Muskel bezüglich Kreativität, Dinge auszuprobieren, noch mehr zu stärken und da auch mutig zu sein, auch als Mediziner und Medizinerin, das zu nutzen und auch das Menschsein Also ich achte sehr viel aufs Menschsein. Was macht mich als Mensch momentan aus? Diese Frage beschäftigt mich eigentlich täglich, noch mehr zu leben. Und ich glaube, es der Wert und wird steigen und wir werden uns der Sache hoffentlich immer bewusster werden und dann gut in Kooperation miteinander arbeiten können. Viel Erfolg für deinen Beginn deiner neuen Professur und vielleicht sprechen wir uns dann noch mal. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und was deine Erkenntnisse daraus sind und vielleicht auf den einen oder anderen Panel, vielleicht sehen wir uns ja mal oder bei einer Veranstaltung, würde mich total freuen. Gibt es noch einen letzten Gedanken, den du hier den Zuhörerinnen oder Zuschauern gerne mitgeben möchtest? Irgendwas, was du noch loswerden willst?
Ja, ich glaube, man muss die Zukunft positiv sehen. Ja, und wir können sie gestalten. Sie ist nicht fest. Also ich rede immer von Liquid Future. Ja, es kommt eine Zukunft, aber wir können sie gestalten. Und darum geht es, dieses Mitgestalten, nicht dieses Zurücklehnen und Jammern und dann danach schon, ist halt so, sondern gestalten. Und ich glaube, wir leben in einem Land, in dem es Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Vielleicht nicht genug. Wir sollten mehr haben. Und deswegen komme ich nochmal auf meinen Punkt, eben die Demokratisierung der Gesundheit bedroht nicht die Ärztinnen und Ärzte, überhaupt nicht, sondern ich glaube, es ist eine Verantwortung für uns, uns unsere Rolle bewusst zu werden und gemeinsam eben diese Zukunft zu gestalten, deren beiden Säulen Bildung und Gesundheit und insgesamt eben Gesundheitskompetenz ist. Und ich habe großen Lust auf Austausch. Wer das hört und wer das spannend findet, gerne mich bei LinkedIn kontaktieren.
Ja, definitiv. Ich verlinke dich in den Shownotes und überall. Und dann gerne Kontakt zu Tobias aufnehmen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank. Alles Gute dir. Danke. Und bis bald.
Bis bald.